Nachher bei dem Segensgebet wird jeder Konfirmand oder jede Konfirmandin so ein kleines Bronzekreuz bekommen, auf dem 5 verschiedene Symbole abgebildet sind. Einmal auf der Waagrechten steht ein A und ein O, genauer gesagt eigentlich ein Alpha und ein Omega. Dann oben ist eine Taube, unten sind 2 Fische und in der Mitte ein Lamm, das eine kleine Fahne trägt. Vielleicht können Sie heute Mittag einmal gemeinsam herausbekommen, was diese Symbole im Leben Jesu bedeutet haben. So ein kleiner Bibelquiz nach dem Essen. Ich möchte etwas sagen über dieses A und O, Alpha und Omega. Das ist ja der erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Und dazu gibt es eine Aussage, die Jesus selbst macht in Offenbarung 21, Vers 6. Sagt er, ich bin das A und das O, das heißt das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus dem Quell des Wassers des Lebens geben, umsonst. A und O ist ja bekannt, auch in unserer Sprache, wenn, was weiß ich, irgendjemand seinen Sohn englische Vokabeln abhört, sagt er, weißt du, das A und O ist, dass du wiederholst. Wenn jemand im Sport etwas werden will, sagt sein Trainer, das A und O ist, dass du wirklich trainierst, dass du Technik hast und Kondition bekommst. So weiß jeder, was das A und O ist, bis hin zu so einer Konfirmationsfeier, dass man weiß, dass A und das O ist, dass alles vorbereitet ist, dass man an alles gedacht hat, bis hin zur Sitzordnung und ähnlichen Dingen. Die Frage ist nur, was ist das A und das O im Leben? Was ist also das Wichtigste für mich? Es wäre interessant, jetzt mal ins Gespräch zu kommen, was hier natürlich im Moment nicht geht, um rauszubekommen, was jeder für das A und das O im Leben hält. Wenn man jemand Älteres trifft, sagt er immer dasselbe, Hauptsache Gesundheit. Das ist für ihn das O oder auch das A. Wenn man jüngere Leute trifft, so Konfirmanden oder Jugendliche, die denken an den Punkt nicht, weil sie meistens gesund sind. Zwar nicht jeder vielleicht, aber die meisten. Die denken vielleicht an andere Dinge. Was weiß ich, manche, dass er einen Partner findet, der andere oder einen Freund, der andere, dass er eine gute Berufsausbildung findet. Oder dass im Sport oder in seinem Verein gut dabei ist und vielleicht groß herauskommt. Hier in der Bibel sagt Jesus, ich bin das A und das O. Das heißt, ich bin der Erste und auch der Letzte. Es ist klar, die Welt und unser Leben wurde durch Jesus geschaffen. Es gibt zwar Leute, die meinen, es wäre der Zufall gewesen, aber wenn die sich mal mit mathematischen Zusammenhängen über das System des Zufalls beschäftigen, ist das also schon mehr als ein Wunder, wenn all diese wunderbaren Gesetze unserer Natur durch Zufall entstanden sind, bis hin zu diesem 30 Billionen Zylinder ihres eigenen Körpers. Wenn das alles Zufall ist, dann ist der Zufall ein wunderbarer Gott. Dann hat man ihn vergottet. Ich denke, so wie die Bibel es sagt, dass unser Leben durch Jesus geschaffen wurde, das kann man im Johannesevangelium nachlesen, gleich zu Beginn, dass alles durch ihn gemacht wurde. Das heißt, jeder von uns. Er ist also sozusagen das A der Schöpfung. Und wenn die Welt einmal aufhören wird, dann heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, Jesus wird selbst in dem, was er sagt, überdauern und in der Ewigkeit noch Nummer 1 sein. Das heißt, nach dem Vater, eigentlich Nummer 2. Deshalb ist es wichtig, ihn zu kennen. Manche von den Konfirmanden hat ihn in dieser Zeit kennengelernt und sich für ein Leben mit ihm entschieden. Sozusagen für das A in seinem Leben. Manche von ihnen fängt jetzt den Tag mit diesem A an, indem er morgens betet, Herr Jesus, ich möchte, dass dieser Tag mit dir durchgeführt wird in meinem Leben. Manche hört abends mit Jesus im Gebet auf und betet, dass er auch in der Nacht ihn bewahrt und weiter segnet. Manche hat Jesus in dieser Zeit nicht kennengelernt, weil er nicht die Bedeutung erkannt hat, die er für sein Leben hat. Manche hat ihn auch bewusst abgelehnt. Insofern gibt es ungefähr diese 3 Richtungen. Wichtig wäre natürlich schon, ihn zu kennen. Denn wenn ich ihn nicht kenne, ist es so, wie wenn ich bei einer Jacke, die viele Knöpfe hat, den ersten Knopf in ein falsches Loch knöpfe. Dann kann ich zwar weiter knöpfen und oben dann wieder einen Knopf überspringen, vielleicht oder 2, sodass der obere Abschluss wieder stimmt, aber zwischendrin ist eine große Beule. Da stimmt was nicht. Und mancher wird in seinem Leben feststellen, dass sich bestimmte Dinge herausbeulen. Dass es in der Familie plötzlich Beulen gibt, dass es, was weiß ich, im gesundheitlichen Bereich vielleicht unnötige Beulen gibt. Manchmal gibt es ja Dinge, die man nicht vermeiden kann. Vielleicht deshalb, weil einfach der erste Knopf in seinem Leben nicht an der richtigen Stelle sitzt. Es ist also ähnlich, wie wenn ich meine Ehefrau strahlend erklären würde, du bist Nummer 3 in meinem Leben. Erst kommt die Frau so und so, und dann kommt mein Beruf, und dann kommst du. Da wäre sie ganz begeistert und würde vor Freude in die Hände klatschen. Jesus möchte Nummer 1 in unserem Leben sein. Für viele ist er nicht A, sondern ist er K oder L oder M oder O, irgendwo dazwischen. Aber das ist der falsche Platz. Genauso wie ein Ehepartner nicht an irgendeiner Stelle stehen möchte, sondern in dieser Beziehung der Partnerschaft wirklich an der ersten Stelle. Und alle anderen Plätze sind falsch. Ich denke an ein Mädchen, die ich vor einigen Jahren einmal traf auf einer Freizeit. Sie saß zufällig neben mir beim Essen und ich fragte sie, wie heißt du? Sagt sie, Annegret. Sagt sie, ist ein schöner Name, weißt du eigentlich, was der bedeutet? Sagt sie, habe ich keine Ahnung. Sagte ich, Anne, das kommt eigentlich von diesem Wort Hanna und heißt begnadet oder die Gnade. Und Gret ist eine Abkürzung für Margarete und heißt die Perle. Das heißt, du bist eigentlich eine begnadete Perle. Und dann habe ich hier die Geschichte von der Perle in der Bibel erzählt, die Jesus weitergab. Ein Gleichnis, wo ein Kaufmann köstliche Perlen sucht und dann fand er eine Perle, die so hervorragend war, aber auch so teuer, dass er alles, was er hatte, verkaufte und dann alles Kapital zusammenlegte, um diese eine Perle zu gewinnen. Er hat sie dann gekauft und war darüber sehr froh. Als Kaufmann ist das natürlich absolut unklug, denn wenn jemand anschließend kein Kapital mehr zum Handeln hat, was sollte er dann tun? Aber dieser Kaufmann ist eigentlich Jesus. Er hat alles, was er hatte, drangegeben, um die Perle zu kaufen. Es wäre nur interessant, rauszukriegen, wer diese Perle ist. Die Perle ist eigentlich seine Gemeinde. Das heißt, alle Christen sind diese Perle. Alle, die verstehen, Jesus hat mich gekauft, er hat bezahlt für mich. Sehr interessant, als Jesus starb am Kreuz, starb er mit diesem Satz, es ist vollbracht, steht in Johannes 19, Vers 30. Griechisch Tetelestai, und das war der Ausdruck, den man früher unter bezahlte Rechnung setzte, wo also heute steht Betrag dankend erhalten, stand früher Tetelestai, es ist vollbracht. Ja, jetzt ist die Frage, was ist denn da vollbracht? Sagt er, ich bin jetzt am Ende, endlich habe ich alles hinter mir? Nein. Ich denke, er hat die offenstehende Rechnung Gottes über unsere Schuld vor Gott bezahlt mit der Hingabe seines Lebens in den Tod. Das war der Kaufpreis. Das heißt, er hat wirklich effektiv alles gegeben. Er hat nichts zurückbehalten. Er hat nicht 10.000 Dollar gespendet. Er hat nicht die halbe Welt gespendet für uns, sondern sein ganzes Leben. Das war der Kaufpreis. Deshalb ist jeder von uns eigentlich von Jesus gekauft. Und wenn er es richtig versteht, eine begnadete Perle. Eine, die ihm gehört. Das Mädchen hat es verstanden und sie hat sich an diesem Wochenende für ein Leben mit Jesus entschieden. Sie hat für sich gebetet, Herr Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass ich dir gehöre und ich danke dir, dass du mir vergibst. Inzwischen ist es ein paar Jahre her, sie ist eine junge Dame geworden, die in einer Gemeinde in der Jugendarbeit mitarbeitet. Und ich finde das schön zu sehen, dass es gut ist, mit Jesus nicht nur anzufangen, sondern auch weiter zu gehen, dass man da nach 10 Jahren immer noch dabei ist oder nach 20 Jahren. Für manchen ist das so in der Jugendphase ein Punkt, wo man sagt, oh, ich glaube an Gott, ich finde die Sache prima, das gefällt mir. Aber dann, wenn man älter wird, sagt man, oh, ich hänge es doch an den Nagel, anderes ist mir wichtiger geworden. Aber gerade so in dem Alter, auch in dem Konfirmanden-Eltern sind, so sagen wir zwischen 35 und 50 im Schnitt, ist eine Zeit, wo man oft wieder anfängt, nach Gott zu fragen, weil man merkt, dass die persönlichen Bäume nicht in den Himmel wachsen, sondern irgendwo aufhören. Weil man schon weiß, welche Ziele man erreichen konnte, auch welche man nicht erreicht hat oder auch nie erreichen wird. Und weil das Zeitbewusstsein sich verändert, weil man die Mitte des Lebens schon erreicht hat und von daher nachdenklicher wird über die Zeit seines Lebens. Und dann ist es schön, nicht nur darüber nachzudenken, was war früher mal. Mancher knüpft dann wieder so ein bisschen an den Glauben seiner Jugend- oder Kinderzeit an. Aber es ist wichtig, nicht nur an den Glauben der Jugend- oder Kinderzeit anzuknüpfen, sondern eigentlich an Jesus anzuknüpfen und zu glauben, er ist der Wichtigste, derjenige, dem mein Leben gehört. Und dann ist er nicht nur der, der das Leben geschaffen hat, sondern auch der, der es wieder empfängt. Der Herr, der kommt. Unser verstorbener Bundespräsident Heinemann, der, soweit ich das weiß, ein Christ gewesen ist, nicht nur der Konfession nach, sondern auch dem Herzen nach, er sagte einmal, alle Herren gehen, aber unser Herr kommt. Alle Herren gehen, aber unser Herr kommt. Das heißt, auch ich als Bundespräsident werde gehen, klar, über die Grenze des Todes, aber unser Herr, das heißt Jesus Christus, kommt. Er ist der Einzige, der diese Grenze des Todes schon hinter sich hat, dem die Ewigkeit, aber auch jeder einzelne Tag gehört. Und es ist schön, wenn jemand sagen kann, unser Herr kommt. Und ich freue mich darauf. Hier in Offenbach ist vor ungefähr 3 Jahren einmal etwas wenig Schönes passiert, was Sie vielleicht damals in der Zeitung gelesen haben. Da wurde bei dem Einsatz von 3 Polizisten, die einen Verbrecher festnehmen wollten, einer, als er als erster das Auto verließ, sofort erschossen von diesem Verbrecher. Die anderen 2 hatten dann Gelegenheit, noch in Deckung zu gehen, denen ist nichts passiert. Dieser Polizist, der erschossen wurde, ein junger Mann, war ein gläubiger Mann, ebenso wie seine Frau, die ja heute noch lebt. Sie haben ein kleines Kind. Und ich kannte diesen Mann nicht, auch seine Frau kenne ich bis heute nicht, aber seine 2 Kollegen habe ich kennengelernt, weil sie hier in Urzhausen wohnen. Und sie haben heute noch guten Kontakt zu der Frau dieses erschossenen Polizisten. Und irgendwann hat sie diese 2 Kollegen mal gefragt, sagt man, habt ihr schon mal überlegt, warum eigentlich mein Mann erschossen wurde und nicht einer von euch? Es hätte ja auch einer von euch sein können, der als erster ausstieg. Sie sagten, ja, darüber haben wir schon nachgedacht, aber eigentlich haben wir nichts gefunden. Keine Lösung dafür. Er sagte sie, ich glaube, es war deshalb, weil mein Mann der einzige von euch dreien war, der gehen konnte. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt richtig verstehen. Ich hoffe es. Sie wollte also sagen, er war der Einzige, der vorbereitet war zu sterben, weil er wusste, wohin er geht. Das heißt, dass dieser Jesus, dem er täglich vertraut, auch in der Ewigkeit für ihn da ist. Und die 2 Kollegen haben diese Aussage nicht als Hochmut gewertet, das sollte es ja auch nicht sein, sondern sie wurden sehr nachdenklich und haben ihr gesagt, es kann sein, dass du recht hast. Und deshalb wäre die Frage, nicht bist du bereit zu gehen, das wäre vielleicht etwas sehr früh gefragt, sondern einfach, kennst du diesen Herrn, auf den du zugehst, der einmal über diese Grenze des Todes hinaus dir begegnen wird. Es wäre schön, wenn du ihn kennst, denn dann freust du dich darauf, ihm zu begegnen. Jesus sagte ja, ich bin das A und das O, der Erste, das heißt von dem du herkommst und auch der, zu dem du hingehst. Es wäre gut, wenn du mich kennst. Und dann sagt er, ich will dem Dürstenden aus dem Quell des Wassers des Lebens geben, umsonst. Es ist doch schön, wenn jemand Lebensdurst hat und trinken kann. Es ist nur die Frage, an welcher Quelle trinkt er? Da denke ich an das Beispiel eines jungen Motorradfahrers, den ich kennenlernte. Er war deutscher Motocrossmeister in einer kleinen Klasse und ist Christ. Und da gab es natürlich berühmtere Meister als er. Und er saß mit einmal am Tisch, den er kannte und bewunderte, weil er in einer viel bedeutenderen Klasse Meister war als er und viel mehr Rennen gewonnen hatte. Und er wusste, dieser Mann hat eine ausgesprochen hübsche und sehr nette Frau, die er auch kannte. Und als sie so am Tisch saßen, sagte der, ach, wenn ich irgendwo mal so ein besseres Modell erwische, werde ich natürlich zugreifen. Mit Modell meinte er nicht ein Fahrzeug, sondern einen neuen Partner. Und da war dieser Junge, der Rennfahrer, den ich kennenlernte, war entsetzt. Er sagte, er hatte eine so hübsche Frau und eine so nette Frau, wieso suchte er nach einem anderen Modell, wenn er eins finden würde? Dann wird deutlich, er hat eigentlich ein Stück weit seinen Lebensdurst gestillt in dieser Partnerschaft, aber offensichtlich nicht genügend gestillt. Offensichtlich kann so ein Partner überfordert sein, wenn er alleine den Lebensdurst des anderen stillen soll. Ich denke, dass jeder Partner wahrscheinlich überfordert ist, wenn er den Lebensdurst seines Partners ganz alleine erfüllen sollte. Und dass der andere vielleicht ein Stück weit durstig bleibt. Wobei die Frage der Treue natürlich sich nicht mit dem Lebensdurst unbedingt umgehen lässt. An der Stelle ist die Frage, aus welcher Quelle trinke ich denn, um meinen Lebensdurst zu stillen? Und Jesus sagte, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Durst heißt ein inneres Verlangen. Ich möchte Klarheit haben. Gibt es Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es eine Vergebung und eine Erlösung, die immer gilt? Das ist der Durst. Vielleicht hat jemand auch nur Durst nach Anerkennung oder Geborgenheit. Das ist das Gleiche. Aber die Frage ist, was mache ich mit dem Durst? Und da sagt Jesus, wer zu mir kommt. Damals konnte man zu Jesus kommen, indem man wusste, der war gerade in Galiläa oder am Toten Meer oder irgendwo. Heute kann man das ja nicht so, aber es ist viel leichter, zu Jesus zu kommen, indem ich mit ihm rede. Herr Jesus Christus, ich kenne dich noch nicht, wer bist du eigentlich? Ich würde dich gerne kennenlernen. Wenn es dich gibt, kannst du was aus meinem Leben machen. So könnte man mit ihm reden. Ganz offen und ganz frei und ohne gesetzte gute Worte. Ganz normal. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Ich vermute, dass wir heute im Laufe des Tages noch verschiedene Dinge trinken werden. Und das Trinken ist immer dasselbe. Das heißt, sie werden Dinge in sich hineinholen, die vorher außerhalb von ihnen waren. Glauben an Jesus ist genau das Gleiche. Glauben an Jesus bedeutet nicht, dass ich konfirmiert bin unbedingt, sondern es bedeutet, dass ich Christus im Herzen habe. Christus im Herzen. Und das ist sehr nett. Wir haben eine Gemeindehelferin hier, die viele kennen, manche auch nicht. Als sie klein war, haben ihre Eltern mit ihr ein Kindergebet gebetet, was sie vielleicht früher mit ihren Kindern auch gebetet haben. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das hat sie jeden Tag gebetet, nur hat sie nie erfahren, wer dieser Jesus eigentlich ist. Sie war ganz neugierig. Wer soll da eigentlich wohnen? Ich kenne den doch gar nicht. Und als sie dann in die Schule kam, bekam sie Religionsunterricht und da hat sie zum ersten Mal was von diesem Jesus gehört und hat ihre Ohren gespitzt. Jetzt erfahre ich endlich etwas über diesen Jesus, der in meinem Herzen wohnen soll. Und dann hat sie, soweit ich weiß, ungefähr mit 8 Jahren schon, sich für ein Leben mit Jesus entschieden, weil sie mehr von ihm hörte und sagte, der ist wirklich eine vertrauenswürdige Person und ich möchte, dass ihm mein Leben gehört. Das bedeutet, den Lebensdurst zu stillen, in diesem Fall schon als Kind, natürlich später auch als Erwachsener. Ich denke an einen Mann, dessen Namen Sie vielleicht mal in der Presse lasen. Eldridge Cleaver, er war der Führer der Black Power Bewegung in Amerika. Vielleicht erinnern Sie sich, vor gut 10 Jahren, diese heißen Sommer dort, als viele Geschäfte in Brand aufgingen und Schaufensterscheiben zu Bruch gingen und es auch Tote gab. Da war er der führende Mann. Er hatte die Gleichberechtigung und Macht zu seinem Lebensinhalt gemacht. Später musste er dann nach Kuba fliehen, weil es zu gefährlich war für ihn in Amerika. Und dort wurde er als Held gefeiert. Klar, gegen Amerika und so ein Befreier und so. Aber dann hat er dort, ich weiß nicht genau wie, auf jeden Fall hat er dort Christen kennengelernt und hat festgestellt, die größte Macht in der Welt ist nicht die Gewalt und die Brutalität, sondern die Liebe. Und es war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er bisher praktiziert hat. Und es hat ihn sehr beeindruckt. Er ist dann freiwillig nach Amerika zurückgegangen, obwohl er wusste, dass er verurteilt würde für die Gewalttaten, die er begangen hat, dass er ins Zuchthaus käme. Aber er wollte diesen Weg gehen, um auch seinen ehemaligen Freunden zu zeigen, das, was wirklich zählt, ist nicht die Gewalt, sondern der Weg der Demut, der Liebe und auch der Vergebung. Das heißt, er hat aus einer neuen Quelle getrunken und ich glaube, dass diese Quelle ihn befriedigt hat. Viele unter uns sind zeitweise frustriert, weil sie vielleicht im Leben feststellen, es läuft nicht so. Da gibt es ein interessantes Beispiel, was jemand mit einer Katze durchgeführt hat. Und zwar hat man einer Katze Milch hingestellt und dann hat man ihr Milch mit Alkohol hingestellt. Ist klar, sie trank nur die reine Milch, die Milch mit dem Alkohol ließ sie stehen. Und dann hat man die Katze geärgert. Das heißt, man hat sie an Bedingungen herangeführt, denen sie nicht gewachsen war. Und als sie dann wieder trinken ging, trank sie die Milch mit Alkohol und ließ die reine Milch stehen. Ist interessant, dass jemand einfach auch andere Quellen nimmt, ich übertrage es jetzt mal auf uns, um seinen nicht gestillten Lebensdurst oder auch seine Frustration auf eine niedrigere Schwelle zu drücken. Und ich finde es schön, dass gerade in der Bibel der Heilige Geist Tröster heißt, und ich meine, dass jeder von uns ein ganzes Stück Trost braucht in seinem Leben. Und diesen Trost empfange ich durch Christus, der in mein Leben kommt, der mich tröstet durch sein Wort und durch die Nähe im Gebet. Es wäre schön, wenn jeder von uns Verlangen nach diesem Christus hat und ihn vielleicht persönlich sogar anredet oder kennenlernt. Konfirmation heißt letztlich ja Befestigung im Glauben. Eigentlich ist es eine Art nachgeholtes Taufversprechen. weil ein Säugling nicht gefragt werden konnte, glaubst du an Jesus? Werden dann Jugendliche gefragt. Mir ist klar, dass nicht jeder automatisch am 8. Mai Ja sagen kann, ich habe Jesus lieb, wenn er ihn nicht kennt. Aber manche kennt ihn. Und deshalb möchte ich einfach jeden Konfirmanden, aber auch jeden der Eltern oder Angehörigen fragen an diesem Tag, hast du ein Ja zu Jesus? Möchtest du heute sagen, ja, Herr Jesus, ich gehöre dir für Zeit und Ewigkeit? Oder willst du einfach schweigen? Oder willst du sagen, nein, ich glaube, dass es dich gar nicht gibt? Es wäre schön, wenn du ein Ja zu Jesus sagst, dass du ihm das jetzt sagst. Herr Jesus, ich sage zu dir Ja und möchte mit dir ganz bewusst leben und dir gehören. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist für dein Leben, weil du das Leben vor dir hast, wahrscheinlich zumindest, und er dann deinen Lebensdurst stillt und dich leitet und auch einsetzt. Jesus sagt, ich bin das A und das O. Und es wäre schön, wenn du das entdeckst und wenn er dein liebster Partner wird, der dich selbst führt. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du diese Quelle des Lebens bist, auch dass du dieses A und O bist. Du weißt, wer von uns dich kennt und darüber froh ist und bei dir Hilfe und Führung erfährt. Du weißt, wer noch zweifelnd oder suchend ist, den segne ganz besonders. Du weißt auch, wer dich ablehnt. Dem hilf bitte, dass er dir noch oft begegnet. So leite uns, dass wir dir offen sind. Hab Dank, dass du bereit bist, in uns zu leben. Amen.